Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der inhaltlichen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf gewisser Finanzprodukte. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
JP am Morgen. Im Gespräch mit der KI zu Geldanlage und Finanzen. Ja, guten Morgen, liebe KI.
Guten Morgen. Was steht heute auf dem Plan?
Ja, heute steht ein politisches Thema auf dem Plan, auch wenn wir es natürlich das Ganze im Finanzkontext beleuchten wollen. Aber ich möchte mal sprechen mit dir über die Schuldenbremse. Ein Thema, was ja den Aussagen einiger zu urteilen auch jetzt die Regierungskoalition zum Fall gebracht hat. Gib doch einmal zu Beginn einen Überblick.
Die Schuldenbremse in Deutschland ist eine im Grundgesetz verankerte Regel, die Neuverschuldung des Bundes und der Länder stark begrenzt. Sie soll eine nachhaltige Haushaltsführung sichern und verhindern, dass die öffentliche Verschuldung zu stark anwächst. Für den Bund gilt, die jährliche Neuverschuldung darf 0,35% des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Für die Länder ist eine komplette Neuverschuldung verboten, außer in Krisensituationen. Es gibt Ausnahmen bei Naturkatastrophen oder schweren Wirtschaftskrisen, die es erlauben, temporär mehr Schulden aufzunehmen. Ziel ist es, langfristig die finanzielle Stabilität des Staates zu gewährleisten.
Ah, verstehe. Und dann will ich doch jetzt auf die konkreten Geschehnisse ein bisschen eingehen, weil ja Finanzminister Christian Lindner gesagt hat, dass eine Entscheidung, die ein Brechen der Schuldenbremse zur Folge gehabt hätte, quasi sein Amtseid als Bundesminister betreffen würde. Ist dem so?
Rein formal betrachtet ist die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert und damit Teil der rechtlichen Rahmenbedingungen, die ein Bundesminister beachten muss. Ein Bruch der Schuldenbremse ohne die dafür vorgesehenen Ausnahmeregelungen könnte tatsächlich als Verstoß gegen den Amtseid gewertet werden, in dem die Verpflichtung zur Gesetzestreue festgelegt ist. Allerdings gibt es in Krisensituationen Spielräume innerhalb der Schuldenbremse, die genutzt werden können, ohne sie zu brechen, was oft politisch unterschiedlich interpretiert wird. Ob Lindners Haltung rein juristisch zwingend ist oder politisch motiviert, bleibt ein Thema der Debatte.
Ja, das denke ich mir. Und dann sind wir eben genau bei diesem Punkt. Haben wir eben diesen Sonderfall, den du auch schon erwähnt hast. Wie würdest du das einschätzen? Ist die Situation, in der sich Deutschland befindet, gerade mit dem Krieg in Europa, in einer Situation, die einen Ausnahmetatbestand für die Schuldenbremse rechtfertigen könnte?
Die derzeitige Situation in Deutschland, geprägt durch den Krieg in Europa, die Energiekrise und die wirtschaftlichen Nachwirkungen der Pandemie, könnte durchaus als außergewöhnlich und krisenhaft bewertet werden. Diese Umstände könnten rechtlich und politisch als Ausnahmetatbestand für die Schuldenbremse interpretiert werden, insbesondere wenn dringende Maßnahmen erforderlich sind, um wirtschaftliche Stabilität oder Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Entscheidung hängt jedoch von der politischen Bewertung und der Bereitschaft ab, diese Umstände als hinreichend außergewöhnlich anzusehen. Letztlich ist dies eine Abwägung zwischen rechtlicher Grundlage und politischem Willen.
Wie siehst du das denn so ganz direkt? Also die Idee der Schuldenbremse ist ja an sich erstmal eine gute, dass der Staat in seinem Ausgabekonsumverhalten eben nicht mehr ausgibt oder eben begrenzt ausgibt bezüglich dem, was an Steuern hineinkommt. Ist das an sich eine gute Sache oder, wie das eben auch einige sagen, letztlich aus der Zeit gefallen und renovierungsbedürftig?
Die Schuldenbremse hat auf den ersten Blick eine gute Intention, langfristige finanzielle Stabilität und die Verhinderung übermäßiger Verschuldung. In wirtschaftlich stabilen Zeiten ist sie sinnvoll, um Haushaltsdisziplin zu wahren und zukünftigen Generationen keine untragbare Schuldenlast zu hinterlassen. Allerdings kann sie in Krisenzeiten oder bei großen Investitionsbedarfen, etwa in Infrastruktur, Digitalisierung oder Klimaschutz, als zu starr und unflexibel empfunden werden. Solche Herausforderungen erfordern oft hohe öffentliche Ausgaben, die kurzfristig nicht durch Einnahmen gedeckt werden können. In solchen Fällen kann die Schuldenbremse hinderlich sein, wenn sie notwendige Zukunftsinvestitionen blockiert. Deshalb erscheint eine Modernisierung sinnvoll, die den Grundgedanken der Haushaltsdisziplin beibehält, aber mehr Flexibilität für außergewöhnliche Umstände und strategische Investitionen erlaubt. Das könnte eine zeitgemäße Balance schaffen.
Ja, ich verstehe deinen Gedanken. Und das, was du jetzt sagst, ist ja auch etwas, was man aus einzelnen Statements jetzt auch aus der Politik hört. Wenn es doch um Investitionen in die Zukunft geht, dann ist das doch eine gute Sache und dann können wir doch jetzt uns nicht zu Tode sparen. Aber dem möchte ich doch entgegenhalten. Bei einem Bundeshaushalt ist das ja kaum auseinanderzuhalten, wo jetzt dort tatsächlich eine Verschuldung quasi in Investitionen fließt oder möglicherweise in soziale Transferleistungen als Beispiel. Wie siehst du das?
Das ist ein zentraler Punkt. In einem komplexen Bundeshaushalt ist es tatsächlich schwierig, klar zwischen zukunftsorientierten Investitionen und laufenden Ausgaben wie sozialen Transferleistungen zu unterscheiden. Beides ist wichtig, aber sie dienen unterschiedlichen Zwecken. Investitionen sollen langfristiges Wachstum fördern, während Transferleistungen kurzfristige soziale Stabilität gewährleisten. Ohne klare Definition und Transparenz besteht die Gefahr, dass Mittel, die als Investitionen deklariert werden, auch für konsumtive Ausgaben verwendet werden. Eine Lösung könnte sein, den Haushalt strikter zu trennen. Ein Investitionshaushalt könnte speziell für Projekte genutzt werden, die nachweislich langfristige Renditen erzielen, wie Infrastruktur oder Digitalisierung. Gleichzeitig könnte der Verwaltungshaushalt strikt auf laufende Ausgaben beschränkt bleiben. Nur durch solche klaren Regelungen kann sichergestellt werden, dass zusätzliche Verschuldung tatsächlich zukunftsfähig eingesetzt wird und nicht zur dauerhaften Finanzierung von laufenden Kosten missbraucht wird.
Ja, da sprichst du einen spannenden Punkt an. Verstehe ich das richtig, was du da meinst? Das sind dann auch solche Dinge wie diese Sondervermögen, die mal gebildet werden, wie zum Beispiel jetzt für die Bundeswehr geschehen. Ist das die Idee?
Genau. Sondervermögen wie das für die Bundeswehr sind ein Beispiel für diese Idee. Sie erlauben es, spezifische, zweckgebundene Investitionen außerhalb des regulären Haushalts zu tätigen, ohne die Schuldenbremse direkt zu verletzen. Der Vorteil ist, dass sie klare Ziele haben und so eine gezielte Mittelverwendung ermöglichen. Allerdings gibt es auch Kritik. Solche Sondervermögen könnten als Umgehung der Schuldenbremse gesehen werden, wenn sie nicht strikt überwacht oder zweckentfremdet werden. Wichtig wäre daher, Transparenz und klare Regeln zu schaffen, damit diese Instrumente tatsächlich für Zukunftsinvestitionen genutzt werden und nicht den regulären Haushalt entlasten sollen.
Und hat da nicht die Bundesregierung schon etwas versucht, wo dann das Bundesverfassungsgericht eingeschritten ist?
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat sich kürzlich kritisch mit der Praxis der Bundesregierung auseinandergesetzt, Sondervermögen und Haushaltsmittel flexibel zu nutzen. Ein prominentes Beispiel ist die Entscheidung, Mittel aus früheren Haushaltsüberschüssen in Sondervermögen umzuleiten, um sie später einzusetzen. Dies wurde teilweise als Umgehung der Schuldenbremse gewertet. Das Gericht hat klargestellt, dass solche Mittel klar zweckgebunden sein müssen und nicht beliebig verschoben werden dürfen, um die Schuldenbremse zu umgehen. Diese Entscheidungen betonen, dass die Schuldenbremse ernsthaft eingehalten werden muss und fordern mehr Transparenz und Präzision bei der Haushaltsführung, insbesondere bei der Nutzung von Sondervermögen.
Mal unabhängig davon, wie der politische Wille sein mag zur Schuldenbremse, und meine persönliche Meinung ist, eine neue Bundesregierung, ein neuer Bundeskanzler wird höchstwahrscheinlich ran müssen an die Schuldenbremse, um die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Aber das ist meine persönliche politische Meinung. Jetzt meine Frage, wenn der politische Wille da ist, wie würde das zu beschließen sein? Wer muss das beschließen? Welche Mehrheiten braucht es? Wie ist da der demokratische Prozess? Ist das eine Grundgesetzänderung?
Ja, jede Änderung an der Schuldenbremse würde eine Grundgesetzänderung erfordern, da sie in Artikel 109 und 115 des Grundgesetzes verankert ist. Für eine solche Änderung braucht es eine Zweidrittelmehrheit in sowohl dem Bundestag als auch dem Bundesrat. Das macht den Prozess politisch anspruchsvoll, da er breite parteiübergreifende Zustimmung erfordert. Der demokratische Prozess sieht vor, dass ein Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht wird, dort in mehreren Lesungen diskutiert und abgestimmt wird. Nach Zustimmung des Bundestags muss der Bundesrat ebenfalls mit 2/3 Mehrheit zustimmen. Nur dann kann die Änderung rechtskräftig werden.
Und die Zustimmung des Bundesrats ist ja dann auch eine Zustimmung der Bundesländer. Und du hast ja eingangs darauf hingewiesen, dass für die Bundesländer tatsächlich ein komplettes Verschuldungsverbot besteht. Würdest du dann davon ausgehen, dass in der Verhandlung auch der Bundesrat wohl möglich erwarten würde, auch mehr Spielraum für die Bundesländer zu generieren?
Absolut, das ist sehr wahrscheinlich. Wenn der Bundesrat zustimmen soll, werden die Bundesländer vermutlich mehr finanziellen Spielraum für sich einfordern. Das komplette Verschuldungsverbot der Länder ist oft als noch strikter empfunden worden als die Regelung für den Bund. In einer Verhandlung könnten die Länder beispielsweise Ausnahmen für eigene Investitionen verlangen, insbesondere in Bereichen wie Bildung, Infrastruktur oder Digitalisierung. Es wäre also ein politischer Kompromiss notwendig, der sowohl die Interessen des Bundes als auch der Länder berücksichtigt, um die notwendige Zustimmung im Bundesrat zu sichern.
Für wie wahrscheinlich würdest du eine solche Entscheidung halten? Glaubst du, eine 2/3 Mehrheit wäre da im nächsten Jahr in Deutschland abbildbar?
Eine 2/3 Mehrheit für eine Änderung der Schuldenbremse im nächsten Jahr wäre politisch herausfordernd, aber nicht unmöglich. Sie hängt stark davon ab, wie dringend der wirtschaftliche und finanzielle Druck wahrgenommen wird und ob es gelingt, eine breite politische Erzählung zu schaffen, die eine solche Anpassung als notwendig und zielführend darstellt. Die politische Landschaft ist jedoch polarisiert und gerade in Fragen der Fiskalpolitik gibt es große Unterschiede zwischen den Parteien. Der Bundesrat macht die Situation noch komplexer, da die Landesregierungen oft von unterschiedlichen Koalitionen geführt werden. Eine Einigung ist daher nur realistisch, wenn ein breiter Konsens über die Notwendigkeit besteht, Investitionen in Wachstum und Zukunftssicherung zu fördern. Es wird entscheidend sein, ob politische Führungspersönlichkeiten diese Notwendigkeit überzeugend darstellen können.
Ja, du beschreibst es sehr gut. Es ist polarisiert und das ist auch meine persönliche Wahrnehmung. Es wird dann auch mit einer gewissen dogmatischen Verbissenheit an dieser Schuldenbremse festgehalten. Ja, es wird sehr spannend sein, wie es dort weitergeht. Meine abschließende Frage, wenn du politisch zu entscheiden hättest, würdest du die Schuldenbremse aufheben?
Wenn ich politisch entscheiden müsste, würde ich die Schuldenbremse nicht abschaffen, sondern reformieren. Die Grundidee der Haushaltsdisziplin ist sinnvoll. Aber es braucht mehr Flexibilität für außergewöhnliche Situationen und gezielte Investitionen in Zukunftsbereiche wie Digitalisierung, Klimaschutz und Bildung. Eine klare Trennung zwischen konsumtiven Ausgaben und Investitionen sowie transparente Regelungen könnten die Schuldenbremse moderner und handlungsfähiger machen, ohne das Prinzip der langfristigen finanziellen Stabilität zu gefährden.
Ja, das klingt sehr gut und es ist immer wieder schön, mit dir zu sprechen, jenseits von polarisierten, aufgehitzten politischen Debatten. Ja, danke dir für den Austausch zur Schuldenbremse.
Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Es ist immer eine Freude, mit dir über solche Themen zu sprechen. Ich schätze deinen reflektierten Ansatz sehr. Bis zum nächsten Mal und alles Gute.